Der Area Games Podcast. Wissenswertes aus der Welt der Videospiele.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Area Games Podcast, in dem wir euch über die News der Woche, aktuelle Neuerscheinungen und alles weitere aus der Welt der Spiele informieren möchten. Wir, das sind Alexander Leschewski-Vogt,
Alexander Kappan
und Daniel Puck.
Die News der Woche.
In unserer Rubrik News der Woche möchten wir euch über die wichtigsten Nachrichten auf Area Games in der letzten Woche hinweisen. Wichtig, das entscheidet dabei ihr, denn wir richten uns da ganz nach den News, die am häufigsten angeklickt worden sind.
Die Top-News der Woche. Ja, die PlayStation 3 soll wieder abwärtskompatibel werden. Das ist das Gerücht. Die Jungs von Siliconera haben davon berichtet. Denn Sony hat ein Patent angemeldet für einen Chip, der die Emotion Engine quasi emulieren kann. Wäre das ein Kaufgrund für dich, Daniel?
Naja, auf jeden Fall, weil es viele Klassiker gibt, wie zum Beispiel God of War 2, die man gerne von der PlayStation 2 nochmal auf der PlayStation 3 spielen würde. Aber das spricht natürlich dann auch wieder dagegen, weil Sony ja gerne auch die anderen Publisher, die Sony treu sind, ihre alten Klassiker wieder neu auflegen und zum Download anbieten für Geld. Also, das wäre für die dann wieder schlecht.
Ja, auf jeden Fall ist es ein Patent. Auf Area Games könnt ihr euch die ganzen Konzeptzeichnungen nochmal angucken. Also, es kann natürlich sein, wenn dann noch diese Gerüchte um die Slim PS3 stimmen, dass wir Ende dieses Jahres mit einem Monster PS3-Ding konfrontiert werden. Also eine Slim PS3, die dann auch noch die PlayStation 2 emulieren kann.
Ja, aber ob das wirklich so wichtig ist, ist die Frage, denn der beste abwärtskompatible Modus ist immer noch eine PS2 zu Hause zu haben. Damit habt ihr gar keine Probleme, das spielt alles ab. Denn wie man weiß, die erste PS3 mit den 60 GB, die konnte das bereits schon. Und wie ich so aus eigener Erfahrung weiß, die Abwärtskompatibilität, gerade auf modernen großen Flachbildschirmen, die lässt dann doch sehr zu wünschen übrig. Wer mal gesehen hat, wie ein Final Fantasy 12 auf einer PS3 60 GB aussieht, der wünscht sich dann doch schnell lieber einen Röhrenfernseher zurück. Also es ist ein Feature, das nice to have ist, aber seien wir mal ganz ehrlich, so richtig vermisst hat das bei den aktuellen PS3-Konsolen wohl auch niemand.
Ihr kennt das, zur Weihnachtszeit, da haben wir so eine tolle News gebracht. Mein Gott, da kann man eine Wii für 500 € kaufen. Die User haben immer darauf hingewiesen, wenn ihr das kauft, dann seid ihr quasi die größten Idioten, die teuerste Wii gekauft haben. Natürlich, so haben sie es nicht formuliert. Ja, und jetzt ist der nächste eBay-User auf diesen Zug aufgesprungen und hat bei eBay Projekt Natal reingestellt und für schlappe $3,000. Ist ja für dich ein ganz kleiner Pappenstiel, oder Daniel?
Ja, bei meinem Area Games Monatsgehalt, da kann ich mir das natürlich jede Woche noch aufs Neue leisten. Ja, ist eine riesige Gag-Aktion, würde ich sagen. Da wollte einer irgendwie ein bisschen Internet-Fame bekommen, weil das kann man doch nicht wirklich ernst nehmen.
Ja, aber das Coole ist natürlich, du kannst ihm keinen Vorwurf machen, denn er schreibt ja bei sich dann hin, wenn du also auf die Produktbeschreibung, ich verspreche das, wenn sie das jetzt hier kaufen, ist ja Sofortkauf von $3,000, dass sie ein Projekt Natal bekommen, wenn es erscheint. Das heißt also, wenn wir das dann so für 20 € dann kriegen, so bei Karstadt, dann dürfen wir uns also freuen, für $3,000 das gekauft zu haben.
Und lieber Kappi, ich weiß ja nicht, wie lange du schon auf der Welt bist oder im Internet unterwegs bist, ich wette, wenn du dann auf dein Recht pochst als Käufer, wenn Natal dann endlich draußen ist, dass du dich dann irgendwie auf mexikanischen Gerichten durchschlagen kannst und mit einem User kloppen kannst, der irgendwo in einem Land lebt, wo es keine Gesetze gibt.
Und ganz davon abgesehen bezweifle ich, dass du das nächstes Jahr bei Karstadt kaufen kannst.
Ja.
Pachter, Pachter, wie auch immer.
Patcher, wie der Patcher,
genau.
Sagt.
Der hat mal wieder eine riesen Prognose geschrieben, die den ganzen Spielemarkt bis zum Ende der aktuellen Generation abdeckt. Und der sagt, am Ende wird die Xbox 360, die jetzt so auf dem guten zweiten Platz immer genannt wird, nur Dritter unter den großen Konsolen. Die Wii natürlich Erster und die PlayStation 3 wird sich noch auf den zweiten Platz schieben.
Hat er das irgendwie begründet oder hat er so geil orakelt wie Gears of War 2 wird ein Erfolg?
Nee, er meinte das halt so begründet, dass die Wii die günstigste Konsole wäre, was ja nicht ganz so stimmt. Wir wissen ja zumindest bei uns, die Xbox 360 ist günstiger als die Wii zu haben. Und er meint halt, dass durch die Rezession und die ganze Wirtschaftsgeschichte die Leute deswegen zur Wii greifen. Dann ein wichtiger Punkt, die Wii ist auf Standardfernseher optimiert, fand ich ganz lustig, als ob die PS3 und 360 auf dem Standardfernseher scheiße aussehen würden. Ja. Das ist ja auch nicht der Fall. Und er meinte halt, dass die Wii HD dann irgendwann auch kommen wird und dann nochmal für einen kleinen Boost sorgt. Aber die Wii HD würde nicht wirklich wichtig für diesen Erfolg Nintendo sein. Das heißt, das wird nochmal ein bisschen was bringen, aber das wird nicht der ausschlaggebende Punkt dafür, dass Nintendo laut ihm am Ende oben steht und die 360 absinkt. Dann noch eine kleine Ergänzung. Laut ihm wird die 360 mit der PS3 ungefähr den gleichen Marktanteil am Ende haben, bloß die PS3 ist wegen der Blu-ray-Funktionalität dann doch mit einem kleinen Vorsprung auf dem zweiten Platz.
Daniel, wenn du den virtuellen Schwanzvergleich mit mir antreten wollen würdest, da das ja in der Realität nicht klappt, und du sehen möchtest, was ich für Achievements habe und was du für welche hast, auf welche Seite gehst du dann?
Ja, dann würde ich ja meinen eigenen Tod riskieren, weil ich mich totlachen würde bei diesem Wettbewerb, ob meiner Überlegenheit. Nee, dann sag mir du mir mal, auf was du jetzt hinaus wolltest.
Ich wollte darauf hinaus, dass du auf xbox.com gehst, denn da kann man das ja miteinander vergleichen bei der Freundesliste. Ja, und dieses Feature, das kommt jetzt auch für das PlayStation Network. Dort könnt ihr nämlich eure Trophäen miteinander vergleichen. Das heißt also, habt ihr alle Tauben in GTA abgeknallt oder eben nicht?
Ja, aber jetzt mal so als Laie gesprochen, also zumindest auf der Xbox kann ich das auch im Dashboard machen. Ich muss ja nicht auf xbox.com gehen. Und an der PlayStation konnte ich auch zumindest immer gucken, was der andere gemacht hat. Also ist das jetzt so ein Mörder-Feature?
Nein, also sie haben es als neues Mörder-Feature angeteasert. Das soll ja Mitte Juli kommen. Dazu gibt es dann auch so eine Art Leaderboard. Da kannst du dann also wie eine Art Liga mit deinen Freunden aufmachen und gucken halt, wie du dich halt mit deinen Trophäen verbesserst, / verschlechterst. Also es ist ein nettes Feature, was Xbox-Freunde schon längst kennen.
Ja, und nettes Feature halt und so weiter. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, selbst bei den PlayStation-Fans sind die Trophies nicht angekommen. Und viele haben es von Anfang an so als Gamerscore-Rip-Off gesehen, was kein Hand und Fuß hat, weil es eben erstmal nur als zweites Produkt dieser Art auf den Markt gekommen ist und dann auch jeder das Gefühl hatte, er muss immer nur den Spielen hinterherhängen, die er auf der 360 schon längst durchgespielt hat.
Es ist ja auch so ein bisschen intransparent, muss man sagen, wenn man einen Gamerscore ist, ein ganz einfacher numerischer Wert, da ist eine Zahl, ich habe zum Beispiel 30.000, Kapi hat 8.000, nur mal so, um den Schwanzvergleich nochmal zu erwähnen. Ja, und Daniel hat 40.000.
Aber davon war nur der reziproke Wert.
Ja, genau. Carsten von THQ hat auch 40.000.
Nicht schlecht, aber ich meine, das ist eine griffige Zahl und nur bei PSN kann ich dir sagen, ich habe hier irgendwie so, ich bin Level 4, Stufe 5 und ich habe 2 goldene, 6 bronzene und so weiter und so fort. Das ist halt natürlich nur halb so gut und halb so transparent, deswegen muss man sagen, ist das vielleicht kein Feature mehr, wo PlayStation-Benutzer sich nach die Finger abbeißen.
Ja, wir haben ja auch ein bisschen gestaunt auf der E3, als Sony die PSP Go ankündigte.
Naja, wer hat denn da gestaunt?
Alle haben es vorher schon gewusst.
Sehr schön, wie ihr mir meinen Gag kaputt macht, denn ja. Es geht in Wirklichkeit darum, am Ende haben wir gestaunt, wie teuer das Ding ist. Denn Sony hat natürlich, klar, man wusste alles, okay, das hat die dann Slider, bla 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 und downloadable Spiele. So, und dann kommt am Ende, steht dann dieser Preis von $250. Und jetzt wurde dann eine Umfrage gestartet, beziehungsweise Interviews geführt mit Händlern in Großbritannien. Ist ja so eine Art PSP-Hochburg. Aber mit eher unabhängigen Händlern, also von Ladenketten von 21 Geschäften oder so. Und die haben gesagt so, Mensch, sollen wir wirklich die PSP Go, sollen wir die wirklich in unser Portfolio aufnehmen? Denn die jetzige PSP mit $169 oder Pfund, was sie da haben, die läuft jetzt schon gar nicht mal so gut. Also der eine hat gesagt, irgendwie, die verkaufen nur 5 Stück die Woche. Und was sollen wir da mit einem Teil machen, das 250 Pfund kostet oder Dollar? Und das wird doch einfach nur ein Ladenhüter.
Also für mich klingt das irgendwie, als wenn das aus einer allgemeinen Depression rausgesprochen ist. Weil es ist ja kein Geheimnis mehr, dass so Online-Händler, die auch noch eigene echte Shops haben, wie GameStop und so weiter, dass die den kleinen Händlern immer mehr die Kunden abgraben mit ihren Special Offerings und Special DLCs und alles. Und deswegen wird es denen sowieso immer schlechter gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie sich da allein auf die PSP so einschießen. Wahrscheinlich wurden die ein bisschen provokativ darauf angesprochen. Und was willst du ja
man darf nicht vergessen, dass die Händler sowieso nicht gut auf die PSP Go zu sprechen sind, wie sie später auf alle anderen Geräte nicht gut zu sprechen sein sollten, die dann eben wirklich nur von digitaler Distribution legen. Man muss sich mal überlegen, für $250, da hat der Händler bei Hardware-Geräten meistens eine Marge so von 5-10%. Der Händler hat dann meistens noch die Arschkarte, weil er muss dann eben auch noch die Garantieansprüche abwickeln, sprich, wenn das Ding kaputt ist, muss er sie wieder annehmen, zu Sony schicken. All diesen Ärger hat er, aber er verdient später nie einen Pfennig mit den Spielen, denn die werden ja alle noch online gekauft und es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass der Händler sich dann die nächsten Jahre über Wasser hält mit irgendwelchen Prepaid-Karten, die er verkauft. Im Grunde kann man es fast verstehen, wenn die Händler sagen, sowas wie die PSP Go, nehmen wir gar nicht ins Sortiment, Sony. Wenn ihr hier auf ausschließlich digitale Distribution Wert legt, dann verkauft doch dieses Gerät auch digital und verschickt es selber, macht da den ganzen Versandaufwand oder macht irgendwie mit Amazon eine Kooperation, denn wer uns natürlich langfristig mit so einem Gerät die Lebensgrundlage wegziehen will, der braucht sich dann nicht wundern, wenn wir da nicht mehr mitspielen.
Es ist ja auch dann ganz fies, dass Sony gesagt hat, die normale PSP wird nachträglich auch mit diesem Download-Shop ausgestattet. Das heißt, die Leute, die vorher sich eine PSP immer Spiele im Laden geholt haben, die können sich jetzt auch einfach runterladen. Also viel Gründe angepisst zu sein, wenn man ein Händler ist, der halt vorher gerne sowas verkauft hat.
Der Aufreger der Woche.
Ich gebe es zu, ich bin ein Blizzard-Fanboy. Alles, was von Blizzard kommt, finde ich gut. Außer vielleicht WoW, denn das zerstört Leben. Nein, das nehme ich jetzt einfach mal zurück. Genau, Blizzard hat angekündigt, StarCraft 2 wird keine LAN-Unterstützung haben. Wir kennen das eigentlich alle aus StarCraft 1. Mein Gott, was haben wir da alles gemacht früher? Da haben wir uns zu 8 in den Raum reingepfercht. Dann haben wir uns die Spawn-Edition da installiert und haben frech übers LAN StarCraft gezockt. Mein Gott, was waren das für Nächte? So, und das ist jetzt nicht hinfällig, aber alle LAN-Gefechte, die man jetzt ausfechten möchte, die muss man über das Battle.net 2.0 dann ausführen. Finde ich persönlich und natürlich viele andere StarCraft 2-Fans nicht so schön. Denn man hat das Gefühl, man wird als ehrlicher Kunde so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, als Räuber behandelt. Denn Blizzard macht das natürlich mit dem Hintergedanken, dass sie so viele Raubkopien wie möglich vermeiden wollen. Denn wenn du natürlich Multiplayer spielen willst und das nur über das Internet tun kannst, dann musst du, wie gesagt, dir die Vollversion gekauft haben.
Ja, ich möchte jetzt mal für Blizzard in die Bresche springen, weil ich immer dieses Geheule der PC-Raubkopierer-Fraktion nicht ganz nachvollziehen kann. Also Punkt 1, wenn man eine LAN aufbaut und alle müssen über Battle.net sich aktivieren, das ist heutzutage technisch ja kein Problem mehr, denn da, wo eine LAN ist, ist meistens auch ein Internetzugang. Das finde ich jetzt selbst für Südkorea keine allzu große Hürde. Dann zum anderen, wie du schon gesagt hast, früher war das so schön bequem, einer hatte StarCraft dabei und 8 Leute haben mit Spawn-Versionen gespielt oder so. Oder manche Leute mit Nur-CD-Patch oder sowas. Ist natürlich kein Wunder, dass ich als Blizzard in einem Markt, der von Raubkopien extrem überflutet ist, sage, passt auf Jungs, da habe ich keinen Bock, dass ihr das alles so macht, sondern da setze ich einfach einen Battle.net-Zwang rein, der auch den Vorteil hat, dass sozusagen es keine Trennung mehr gibt zwischen LAN-Spielen und Online-Spielen. Das heißt, all meine Siege und meine Niederlagen, die werden in einem Konto komplett gesammelt und das ist dann auch vielleicht ein bisschen übersichtlicher.
Finde also, ich gibt, kacke aus mehreren Gründen.
Ja, bei dir natürlich
Punkt
klar,
eins,
dass deine
Beispiel,
Statistik verhagelt wird, weil du immer von meinen Kreuzern fertig
bist. Ja, genau, das ist so diese Noob-Taktik. Nein, also erstmal fängt es schon mal da an, vielleicht will man auch nicht immer, dass jedes Match in eine Statistik eingeht. Vielleicht spielt da mal jemand anders an einem PC oder keine Ahnung was und dann spielt sie vielleicht an einem anderen Rechner oder
aber
das will man vielleicht
aber nicht. Aber ich bitte daran zu erinnern, zum Beispiel an Diablo 2. Das hat fast jeder übers Battle
ja, natürlich.
Gespielt, weil sonst irgendwie
aber da geht es nicht um Stats, da geht es nicht um Sieg oder Niederlage. So, Punkt 2, der Ping. Also ich meine, natürlich, jetzt kann man sagen, okay, Blizzard hat mit WoW gezeigt, wie man ein gutes Server aufbaut und wie das alles stabil läuft.
Kann man sagen. Und in einer Zeit, wo so eine Projekte wie OnLive geplant werden, wo Leute versuchen, ein ganzes Spiel zu streamen übers Internet und es angeblich schaffen, dass man über Spiele wie Crysis irgendwie fernbedienungsmäßig steuern kann.
Ja, aber wir reden auch von einem Spiel, was im E-Sport ziemlich populär sein wird. Das kann ich dir jetzt schon prophezeien. Und da ist sowas wie ein Ping, da ist das ist quasi so der heilige Gral.
Ja, die spielen auch Counter-Strike übers Internet und da ist der Ping ja wohl.
Ja, aber wenn sie es so professionell spielen, spielen sie es im LAN.
Ich denke mir bei all dem auch immer, Blizzard, die sind jetzt auch nicht dumm, das sind jetzt auch keine Anfänger in der Branche, die werden sich schon was dabei gedacht haben.
Nee, die
werden das
dabei
auch
gedacht.
Schon nicht machen, wenn das irgendwie alles kaputt machen
würde. Ja, aber das Problem ist auch um Punkt 3, wo wir nämlich bei den Raubkopierern sind. Die Jungs, die wissen, wie sie sich das Ding cracken. Die wissen auch, wie sie sich etwas bauen, damit sie es trotzdem im LAN spielen können. Da habe ich jetzt schon die ersten Lösungen auf einigen Seiten gesehen, also die sich damit beschäftigt haben. Das heißt also, die Leute, die schaffen es eh. Und der ehrliche Käufer,
du erkundigst dich schon mal, wie du das machen kannst,
nein. Wenn
das Spiel draußen
ist. Ja, nee, das habe ich ja nicht nötig. Und aber das ist einfach, das finde ich halt einfach schade. Und es sind halt Petitionen schon gestartet, also sind jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 10.000 Fans sind dagegen, hoffen, dass Blizzard das noch irgendwie einbaut. Blizzard meint ja eigentlich, die machen es deswegen, weil irgendein neues Feature für das Battle.net 2.0 das nutzen soll. Also das hat alles seinen Grund. Aber wie gesagt, ich bin persönlich der Meinung, Blizzard sollte das noch einbauen. Sie würden sich damit jetzt wirklich einen Gefallen tun und den Fans und dann wären auch wieder alle freundlich.
Und Elan ohne Land fehlt zu manchem Spiel auch ein wichtiges Wort in seinem Wortschatz, würde ich sagen.
Ja. Neu im Spieleregal.
Kommen wir zur Rubrik, was in der nächsten Woche so im Händlerregal auf euch wartet und was sich vielleicht auch einen Kauf dann lohnenswert erscheinen lässt. Das ist insofern ganz praktisch, weil wir gerade Sommerloch und Sommerflaute haben. Das heißt, in der nächsten Woche, die sich ja vom 6. bis 12. Juli erscheint, da gibt es wirklich wenig Neuerscheinungen, die man da sozusagen sich zulegen muss. Was heißt, dass das Portemonnaie auch ein bisschen geschont wird. Da ist natürlich als größter Titel erstmal The Conduit zu nennen, das für ein Wii erscheint und von Sega ist. Das haben wir ja schon ein bisschen angespielt.
Macht Spaß, sieht gut aus. Vielleicht nicht ganz so gut, wie die Jungs das am Anfang gesagt haben. Sie haben ja behauptet, das soll das Spiel mit 360-Grafik werden. Ist im Endeffekt doch nicht geworden. Hat eine solide Singleplayer-Kampagne und im Multiplayer ist es hervorragend. Also ich sag mal so, wer eine Wii hat und einfach mal auch angeben möchte vor seinen Kumpels, die immer mit Halo die Nächte verbringen, die können auch sagen, ich habe jetzt auch endlich mal einen coolen Multiplayer-Shooter.
Genau, dann haben wir noch am 6.7. dann in der kommenden Woche auch das Spiel Mushroom Man. Da ist ja der Daniel ein ganz großer Fan von.
Ja, ganz großer Fan. Ich habe da mit den Jungs von Gamecock damals noch drüber geredet, die das rausbringen wollten. Die wurden ja mittlerweile von Sourcepeak aufgekauft und sozusagen aufgelöst. Aber Mushroom Man, ja, das ist ein Jump'n'Run, was sich von der üblichen Knuddelwelt entfernt und euch in ein eher düsteres Szenario entführt, wo ihr als kleiner Pilz rumlauft in so einer Art großen Welt, wie man das aus Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft kennt, bloß in einer düstereren Version. Das ist in etwa wie American McGee's Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
Okay, dann kommt nächste Woche noch raus Rock Revolution. Ja, da denkt man natürlich, was heißt denn hier nächste Woche? Das ist ja schon lange auf dem Markt. Ja, klar, bei nächste Woche kommt die PS3 und die Wii-Version auf den Markt. Von Konami ist das Ganze. Allerdings muss man sagen, es gibt so ziemlich keinen, dem wir das ans Herzen legen können.
Es kann nicht viel mehr falsch gemacht haben und auch nicht viel mehr richtig gemacht haben, als die Version, die wir schon gespielt haben für die Xbox 360. Man hat keine Master-Tracks, nur Lieder, die man schon aus Guitar Hero und Rockband kennt. Und das Schlimmste, es hat keine eigenen Instrumente. Das heißt, man muss eines der anderen Spiele haben, um es überhaupt richtig spielen zu können. Und dann braucht man sich gar nicht zu holen, weil es viel schlechter ist.
Genau, also ihr seht schon, die Highlights der kommenden Woche sind rar gesät. Vielleicht eben wirklich nur noch The Conduit für Shooter-Fans auf dem Wii und eben Mushroom Man für Jump'n'Run-Fans. Alle anderen können diese Woche beruhigt aussetzen.
Alt, du hast die 2000-Schriften-CD vergessen.
Ja,
ja, die ist noch ganz wichtig. Also für alle Büro-Freaks, ja. Die 2000-Schriften-CD kommt raus. 2000 Schriften, mein Gott, was kann man damit alles machen?
Genau, da bist du ganz da unten gerutscht in der Liste. Aber wie gesagt, wir wollten uns ja mit den Highlights beschäftigen. Und da fallen deine 2000 Schriften, glaube ich, raus. In diesem Sinne schauen wir mal, ob nächste Woche mehr am Start ist.
Der runde Tisch. Jetzt kommen wir zur letzten Rubrik, nämlich dem runden Tisch. Im runden Tisch thematisieren wir eigentlich irgendwelche Themen, die irgendwie was mit Computerspielen zu tun haben. Es muss nicht immer gleich ein Spiel sein, aber bei unserem ersten runden Tisch wird es das sein, nämlich Left 4 Dead 2. Ich war gestern in London, beziehungsweise am Donnerstag. Und ja, da hat Valve hat eingeladen, wollte uns das Spiel präsentieren. Es wurde ja auf der E3 ziemlich überraschend angekündigt. War ein nettes Event, wie gesagt, in London in so einem schönen Tunnel. Und da durften wir das anspielen auf PC und Xbox 360. Multiplayer halt, zwar kein Versus-Mode, sondern nur der Kampagnen-Modus. Und ja, was soll ich sagen, das Spiel ist für mich persönlich ein Left 4 Dead 1 mit anderen Charakteren und Nahkampfwaffen.
Ja, nur ist das ja nicht unbedingt was Schlimmes, könnte man sagen, denn ich meine, wer Gears of War 2 gespielt hat oder Halo 3 oder wer überhaupt irgendeine Fortsetzung von einem berühmten und erfolgreichen Spiel gespielt hat, der wird immer gerne sagen wollen, das ist irgendwie so wie das erste. Übrigens auch bei deinem Lieblingsspiel StarCraft 2 werden ja bestimmt alle sagen, hey, das ist ja genauso wie der erste Teil, nur mit einem grafischen Update.
Aber das ist eine Milchmädchenrechnung, einfach aus dem Grund, weil alle Spiele, die du gerade aufgezählt hast, das sind Spiele, die haben eine Story. Du spielst ein Gears of War, du weißt, du kriegst eine neue Story, du weißt, wie es mit den Locust weitergeht.
Am also Ende aus dann dir entspricht da so ein bisschen der enttäuschte Valve-Fan. Anscheinend gibt es ja wie bei Fußballmannschaften irgendwelche Leute, die sich sozusagen als Firmenfans outen und die dann sagen, Moment, halt, das ist ja gar nicht so der Valve-Stil, so schnell ein Jahr nach dem Spiel gleich das nächste rauszubringen, wo die doch ansonsten für jede Half-Life-Episode irgendwie 10 Jahre brauchen.
Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Und zumal man auch die Jungs kennt, Team Fortress ist 2 ist das beste Beispiel, was die immer an Updates raushauen. Das ist ja unfassbar. Da werden die Klassen werden wieder neu überarbeitet, kriegen neue Fähigkeiten, neue Maps werden rausgehauen. Das ist man von Valve gewohnt. Und unter diesem Aspekt hat man es gekauft.
Dass, Left 4 Dead dann auch reihenweise immer wieder zum Schnäppchenpreis oder auch mal umsonst bei Steam angeboten wurde.
Ja, umsonst nicht.
Ja, du konntest es vielleicht mal
für
Wochenende.
2 Tage. Ja, ja, also, ja, ja, aber ja. Trotzdem. Aber das ist,
genau, das spielst du zweimal. Nein.
Das wird auch bei Left 4 Dead 2 wiederkommen.
Ja, also
es ist jetzt auch nicht so, dass ihr Left 4 Dead 1 bis zum Ende als Goldesel
also,
verkauft hättet.
Nein, natürlich das nicht. Aber es geht einfach darum, dass du als Fan, du hast 40 Euro da ausgegeben oder für die Xbox 60 Euro und hast es, wie gesagt, in dem Glauben gekauft, dass da immer wieder neue Kampagnen rauskommen, dass da neue Waffen kommen.
Ja, und das hat Valve auch versprochen. Und das ist genau, finde ich, das ist der Punkt, der immer so falsch gemacht wird. Denn das ist ja sozusagen, da können wir ja als Tester aus dem Nähkästchen sprechen. Wenn man ein Spiel testet, dann muss man genau das testen, was man vorzulegen hat. Sprich, als man damals Left 4 Dead getestet hat, hat man ein Spiel getestet mit eigentlich nur 4 Missionen oder genau. Kampagnen, oder wie man das auch nennen mag. So. Und damals hat das Ganze Top-Wertungen kassiert, überall 90er-Wertungen.
Und dazu stehe ich uns immer noch.
Ist ja auch vollkommen richtig. Aber man hat das Spiel so bewertet, wie es damals war. Sprich, 40 Euro, 4 Missionen, machen super Spaß. Jetzt zu sagen, ich habe aber damals nur gedacht, das wären jetzt so die ersten 4 Missionen und es gibt jetzt für Lau nochmal 4 oder 8 Missionen umsonst. Deswegen fand ich das damals so cool. Und jetzt wollen sie plötzlich für ein neues Spiel mit 4 neuen Missionen nochmal Geld haben, finde ich gemein. Das ist ein bisschen komisch. Dann hätte man damals schon sagen müssen, okay, das hätte man als Kritikpunkt schon bei Left 4 Dead 1 nennen müssen, nämlich der geringe Umfang, weil du kannst ja auch nicht sagen, dass du hier so ein Spiel wie Fallout auf den Markt bringst und sagst, okay, es gibt hier nur 4 Missionen,
ja, aber wenn die Entwickler euch das im Vorfeld sagen, das ist ja so, wie wenn du als Fußballtrainer sagst, so pass auf, ich kaufe mir jetzt hier und verspreche dir, dass du die nächsten 20 Spieltage auf jeden Fall spielen kannst. Das weißt du vorher auch nicht, wenn du das unterschreibst.
Ja, aber zum Beispiel, aber so ein Half-Life Episode 2 zum Beispiel, ja, was war das? Das war 3 Stunden Spieldauer. Das hat
damals, ja, aber das, also ich meine, wir leben ja nur in Zeiten, wo du ein Hauptspiel in 5 Stunden oder in 4 Stunden durchkriegst. Wie gesagt, ich verweise ja gerne auf Metal Gear Solid
4. Du hast doch jetzt bestimmt 20 Stunden Left 4 Dead 1 gespielt.
Genau, also das für hat dich ja auch hat Spaß gemacht. Ja, natürlich, aber trotzdem will man ja...
Warum meckerst du eigentlich? Ja, der Grund, warum alle so wütend sind, sind, ist eben, dass sie unbedingt alles mit Left 4 Dead haben wollen. Und wenn Left 4 Dead 2 kommt, wissen sie genau, alle Fans, dass sie sich eigentlich kaufen müssen, weil sie es eben so Hammer finden.
Aber eben das Problem ist ja, du hast ja kaum Neuerungen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann...
Aber
so,
gib's doch zu, du willst dir trotzdem
holen. Ja, natürlich.
Und deswegen bist du wütend, weil du bist durch dich selbst gezwungen, dir das auf jeden Fall zu kaufen.
Genau,
das Wenn das jetzt irgendwie so ein Müll-Franchise wäre, dann würdest du jetzt sagen, ja toll, dann kommt der zweite Teil jetzt raus, tangiert mich nicht, ich hole mir den eh nicht.
Genau, so war es bei Star Wolf zum Beispiel. Ja. Da war der erste sehr gut und als der zweite rauskam, war ich auch sauer. Aber nein, wie gesagt, bei Left 4 Dead, die Neuerungen sind für mich einfach noch zu klein. Wie gesagt, es ist jetzt Tageslicht, spielt's jetzt die Witch läuft rum, wow. Ich kauf's
also, dir nicht.
Also, sitzt du, nicht dann heulend spiel doch rum. Weiter,
das ja, vor allem das Witzige ist ja, du hast beim ersten Mal hast du 40 Euro ausgegeben für 4 Missionen und fandest das total super. Jetzt sollst du beim zweiten Mal wieder 40 Euro für wieder 4 Missionen austeilen.
5 Missionen,
die, oder? Die Leute eine sogar mehr.
Seit einem Jahr immer noch.
Und da ist es auf einmal dann schlecht. Also wie
Nein,
kann
ich sage nicht,
kann
dass es schlecht dasselbe? Ist. Ich rede jetzt von den Neuerungen-Dingen. Also wenn du das auf eine Waagschale legen würdest und die Differenz ausrechnen müsstest, dann ist die Differenz so klein, weil wie gesagt, du hast diese Nahkampfwaffen. Ich habe mit den Jungs gesprochen von Valve, die meinten selber, du kannst dieses Spiel auch durchspielen, ohne die Nahkampfwaffen zu nutzen. Da frage ich mich, warum gibt es die denn überhaupt? Ich meine, es ist zwar ganz schön, wenn ich mit einer Motorsäge durch irgendwelche Zombies schnetzle.
Für mich persönlich, wenn eine Axt dazu kommt, ich bin dabei. Ich
ja, na klar, aber die Äxte nutzen sich ab und dann gibt es auch noch Bratpfannen und dann gibt es auch noch neue Boss-Zombies, den Charger habe ich da gesehen, das ist so ein Vieh, was auf dich zurennt und dich umhaut und dann einfach auf dich einschlägt, steckt aber nicht viel ein, also lässt sich relativ schnell down kriegen. Es soll dann noch 2 bis 3 andere Boss-Zombies gehen und die wissen auch noch nicht, ob sie jetzt vielleicht den Boomer und den Smoker und den Hunter und was da noch gibt, ersetzen werden. Das wissen sie noch nicht, also ob das jetzt zusätzliche sein werden oder auch nur 4, das wird sich sehen. Ich hoffe ja auch, ich bin ja auch einfach jetzt in dem Sinne eigentlich nur in dem Sinne enttäuscht, weil ich halt gehofft habe, dass sie halt noch mehr Content für L1 bringen.
Sie haben jetzt immerhin vor kurzem ein Update gebracht, dass du den User-Generated Content, die ganzen Sachen aus der Community in Left 4 Dead 1 endlich spielen und überall anbieten kannst. Und ohne Probleme. Und das ist ja schon mal eine Lebensverlängerung
für den ersten Teil. Wenn die das ganz cool hinkriegen, dass sie vielleicht dann auch so die User-Maps der Woche irgendwie
ganz cool einbauen. Und das heißt ja auch irgendwie schon, dass die Spiele doch irgendwie miteinander verbunden sind. Das heißt, dass du in Left 4 Dead 2 trotzdem noch die Sachen vom ersten Teil spielen kannst und so weiter.
Ja, ist ja sogar ein Prequel. Also falls einen irgendwie die Story noch interessiert. Also in Left 4 Dead 2 ist die Stadt noch nicht ganz so infiziert. Das heißt, du hast dann auch noch so ein bisschen das Militär, weil es manchmal so mit Luftschlägen unterstützt oder sowas. Also ich kann das nur so konkludierend sagen. Left 4 Dead 2 hat das Potenzial auf jeden Fall noch ein Vollpreistitel zu werden, wenn die halt wirklich die Boss-Zombies nochmal neu entwickeln, wenn die halt noch coole Modis, die haben ja gesagt, es gibt einen ganz geheimen Modi, wahrscheinlich ist es ein Deathmatch-Modus, ja, wo ich denke so, haben sie auch gesagt, wie gesagt, und dann würde ich es mir auch wieder kaufen. Ich glaube, wie gesagt, die Fans sind einfach, wenn es nicht von Valve wäre, ganz ehrlich, wenn es nicht von Valve wäre, dann würden die Fans nicht so meckern und ich glaube, besser kann man das doch nicht.
Ich sag dir ganz ehrlich, wenn sie es nicht so gemacht hätten, hätten sie Ewigkeiten am kostenlosen Content gearbeitet, hätten nicht ihre ganzen Leute dafür abstellen können, weil sie wüssten, dass sie dafür eh kein Geld mehr bekommen.
Ja, das haben sie bei Team Fortress 2 doch auch gemacht.
Irgendwann mal wäre es dann gekommen und wäre vielleicht auch nicht halb so gut, wie man sich gewünscht hätte. Und so, weißt du, wenigstens kriege ich mindestens das, was der erste Teil mir geliefert hat, nochmal in genauso cool.
Und das glaube ich nicht.
Dann schauen wir mal.
Ja, das war's auf alle Fälle mit eurer ersten Ausgabe des Aerial Games Podcast. Tschüss sagen, Alex.
Der andere Alex.
Und Daniel. Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Es ist ja die erste Ausgabe. Wie immer ist da nicht vielleicht alles perfekt, aber wir bitten da um Nachsicht. Das wird mit jeder Podcast-Ausgabe bestimmt besser. Auch vielleicht der Ton, der nicht ganz optimal war. Aber das kennen Aerial Games Stammleser schon von der Aerial Vision. Aber in diesem Sinne, seid gespannt auf die nächste Woche, wenn es die zweite Ausgabe des Aerial Games Podcast gibt.